ARD.
Jeder macht auch Fehler und ich denke, man darf auch die Kirche nicht jeden Fehler so absolut nehmen. Es ist viel schief gelaufen, aber man muss dann auch vorsichtig sein. Man kann auch zum Beispiel, wenn mir jemand einen Vorwurf macht, man kann sich ja kaum wehren. Also man ist sofort öffentlich, wird sofort an Pranger gestellt. Das ist ja auch eine Gefahr, dass man schutzlos ist, jedem Priester, jedem Ordensmann wird ja so ein Misstrauen entgegengebracht, der könnte ja auch Täter sein und das ist ja auch nicht einfach.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.
Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Mein Name ist Jagoda Marinic. Ich bin Autorin, Kolumnistin und Host dieses Podcasts. Alle 14 Tage spreche ich hier mit Persönlichkeiten, die mich interessieren, über Freiheitsthemen. Meine Gäste sind Menschen, die mich inspirieren, die Debatten anregen, die andere zum Denken bringen oder mich, die Themen haben, die etwas mit Freiheit zu tun haben. Gerade mein heutiger Gast beschäftigt sich mit einem Thema, das erstaunlicherweise noch nie Thema bei Freiheit Deluxe war, aber sehr viel mit dem Thema Freiheit zu tun hat. In diesen Zeiten, wo es um weißen Rauch und Fragen wie Konklave geht, dachte ich, ist es endlich der Moment, dass wir bei Freiheit Deluxe über Glaubensfragen sprechen, über etwas wie Religion, eigentlich auch ein wichtiges Freiheitsthema. Dafür habe ich mir jemanden eingeladen, den ich eigentlich schon aus Studienzeiten kenne, dessen Bücher ich kenne. Er ist Autor zahlreicher spiritueller Bücher. Er ist Referent, er ist deutscher Benediktinerpater, er ist aber auch ein sehr ökonomisch denkender Pater, Betriebswirt, macht Geschäfte. Auch das wird mich glaubenstechnisch sehr interessieren. Ich freue mich, dass er hier bei Freiheit Deluxe ist. Herzlich willkommen, lieber Anselm Grün.
Ja, vielen Dank.
Ja, schön, dass Sie da sind und ich hoffe, Sie haben ein Freiheitszitat im Gepäck.
Ja, ich habe mir eins ausgesucht von Matthias Claudius, der sagt, niemand ist frei, der über sich selbst nicht Herr ist. Das entspricht natürlich auch dem, was ich von der Bibel her weiß. Wir sprechen ja, Jesus spricht vom Reich Gottes, das in uns ist. Und dort, wo Gott in und mir herrscht, werde ich nicht beherrscht von meinen eigenen Bedürfnissen und auch nicht beherrscht von den Erwartungen der Menschen. Da bin ich wahrhaft wirklich frei von Erwartungen, Ansprüchen der Menschen und kann das tun, was meinem Wesen wirklich entspricht.
Nicht beherrscht werden. Von Gott beherrscht werden?
Von Gott beherrscht werden heißt, ich bin frei. Ja. Also wenn Gott in mir herrscht, dann Gott ist kein Gegenüber, kein Fremdes, sondern der entspricht meinem Innersten selbst.
Spannend, dass Sie das mitbringen. Das heißt, für Sie ist die innere Freiheit wirklich die Freiheit von den eigenen Zwängen, also das, was wir von uns selber verlangen, aber auch das, was die Gesellschaft von uns verlangt, zentral.
Ja, doch. Wir sind natürlich äußerlich frei, aber ich erlebe in Gesprächen so viele Menschen, die ständig darüber nachdenken, wie sehen die anderen mich, was erwarten die von mir, oder man fühlt sich unter Druck, man muss das Gleiche nach außen hin darstellen, was die anderen darstellen. Und dann ist man nicht frei, sondern ist abhängig von der Meinung und von der Bewertung der anderen.
Sie sagen, Sie erleben das in Gesprächen. Sie machen das ja schon einige Jahrzehnte. Ist das stärker geworden, dass Menschen sich von diesem äußeren Druck so gesteuert fühlen oder so dem entsprechen möchten? Oder war das immer schon so stark?
Es war immer schon, aber ich denke, es ist stärker geworden, vor allem bei jungen Leuten, durch die neuen Medien. Da fühlt man sich wirklich unter Druck. Man muss sich genauso gut darstellen in Facebook oder Instagram wie die anderen. Und man ist da nicht man selber, sondern man stellt was dar von sich und kommt sich dann doch immer schlecht vor oder minderwertig vor.
Also Sie schreiben viele Bücher, die Bücher sind oft auch Bestseller. Viele Menschen suchen wirklich Antworten in ihren Büchern. Warum vertrauen die Menschen Ihnen?
Ich glaube, die Menschen suchen eine gesunde Spiritualität, die ihnen hilft, weil es Warum sie mir vertrauen, kann ich natürlich nicht sagen, aber ich glaube, dass sie spüren, dass ich nicht bewerte, sondern dass ich die Menschen einfach verstehe, dass ich auch nicht keinen belehren will, niemand etwas aufdrängen will, sondern einfach versuche, das Leben zu beschreiben und Möglichkeiten anzugeben, wie man vielleicht leben könnte, aber keiner fühlt sich dann gedrängt, ich muss so und so sein.
Jetzt interessiert mich natürlich, wenn Sie sagen, wenn Gott in Ihnen herrscht, sind Sie frei, was ja eigentlich auch schon ein unglaublicher Satz ist, weil ja ein Wesen, an das Sie glauben, in Ihnen herrscht und Ihnen das aber ein Freiheitsgefühl vermittelt. Erzählen Sie mir doch mal, wie kamen Sie zu diesem Gott? Also wie kam Anselm als Junge, noch nicht Pater, zu dieser Erfahrung, dass er sagte, ich will, dass Gott in mir herrscht?
Gut, dass Gott in mir herrscht, das habe ich natürlich als Junge weniger gesehen, aber schon mit 10 Jahren war ich sehr berührt von der Erstkommunion und habe dann mit meinem Vater gesprochen, das wäre doch auch etwas für mich, so Priester zu werden. Und mein Vater war damals ganz begeistert, das war 1955. Und dann bin ich schon als Kind erst mit 10 Jahren ins Internat gekommen, das war dann immer so die Ahnung. Aber wenn ich dann die Bibel gelesen habe, habe ich gemerkt, ja, das ist nicht nur was Fremdes. Am Anfang habe ich natürlich immer gedacht, Gott ist der Fremde, der etwas fordert von mir, wo ich mich anstrengen soll. Aber dieses Thema von Freiheit, dass ich Gott als Freiheit erlebe, das ist vielleicht erst so seit 40 Jahren etwa, dass ich gemerkt habe, also am Anfang war Gott der mich herausfordert, dass ich mich anstrenge, dass ich Disziplin habe, dass ich gegen meine Fehler kämpfe. Aber je älter ich werde, desto mehr spüre ich, Gott ist der, der mich wirklich frei macht.
Und wie ist das dann als junger Mensch? Also war das damals so für viele Junge oder fühlten Sie sich in Ihrem Glauben eigentlich einsam? Oder war das etwas, wo Sie sagten, das ist jetzt mein Weg? Oder gab es viele junge Menschen, mit denen Sie das teilen konnten?
Gut, wir waren eine religiöse Familie und in der Jugendarbeit, da gab es viele Menschen, die ähnlich gedacht haben. Natürlich, dass ich dann Priester werden wollte, das war für viele schon fremd, aber die hatten Verständnis dafür. Es war nicht etwas total Exotisches.
Und welche Schriften haben Sie dann besonders beeindruckt? Also Sie haben sich entschieden, Sie wollen Priester werden. Welches Lesen hat Sie denn dann geprägt? Sie haben ja dann auch ungewöhnliche sozusagen Denkschulen integriert in Ihr spirituelles Denken. Sie haben Carl Gustav Jung, Sie haben sich mit den Mystikern beschäftigt. Sie haben das schon sehr ausgeweitet und sind jetzt weg aus meiner Sicht aus klassischen Bibellektüren. Wie wichtig war für Sie denn sozusagen dieses breite Wissen?
Gut, als ich dann angefangen habe zu studieren, Theologie und Philosophie, da war ich natürlich sehr interessiert. Auch Martin Heidegger hatte ich sehr genau gelesen, Camus, Sartre, die ganzen Existenzialisten, Jaspers. Mich hat einfach interessiert, wie denken die Menschen, oder griechische Philosophie hat mich interessiert. Und dann, als ich Theologie studiert habe, natürlich Karl Rahner, aber auch Ernst Bloch, Prinzip Hoffnung habe ich ganz gelesen damals. Ich habe in Rom studiert, da hatte ich Zeit zu lesen und da war ich sehr ehrgeizig, ich wollte wissen, was denken die Menschen und worauf kann ich bauen.
Und was denken die Menschen? Worauf bauen Sie?
Ja, ich baue einmal darauf, dass es einen Grund gibt, der mich trägt, dass ich bedingungslos angenommen bin. Ich traue dem, dass das Leben einen Sinn hat, dass ich nicht sinnlos lebe. Und ich traue der christlichen Hoffnung, dass mitten in dieser Welt, dass ich Hoffnung vermittle, dass es trotzdem gut wird, auch wenn nach außen hin momentan die Welt ja nicht so hoffnungsvoll erscheint. Aber die Hoffnung trägt mich einfach.
Jetzt sagen Sie es ja selbst, im Moment fehlt die Hoffnung ja bei vielen und viele haben den Eindruck, dass außen herum vieles hoffnungslos erscheint. Jetzt kommen Sie mit einer Hoffnungsbotschaft, die in Ihnen trotzdem lebt. Wenn Sie Vorträge halten, Nachrichten sehen, vielleicht auch unsere Stimmung, würde ich fast schon sagen, gesellschaftlich ist ja eher geprägt von dem, was alles schlecht werden kann, von den Ängsten, die ausgelöst werden, weil Demokratien angegriffen werden, weil wir Trump und den USA nicht mehr vertrauen können, weil in Russland Krieg, es gibt ja so viele Weils, die Menschen im Moment verunsichern. Wie bringen Sie denn so eine Hoffnungsbotschaft im Moment für sich glaubwürdig rüber, ohne das Gefühl zu haben, ich predige jetzt die Sorgen weg?
Gut, mich hat das Buch von Gabriel Marcel beeindruckt, der 1943 mitten im Zweiten Weltkrieg das Philosophie der Hoffnung geschrieben hat, und er unterscheidet eben zwischen Erwartung und Hoffnung. Die Erwartungen können enttäuscht werden. Die Erwartungen an eine friedliche Welt, die sind bitter enttäuscht worden. Die Erwartungen an eine gute Demokratie sind enttäuscht worden. Oder auch persönliche Hoffnung. Ich unterscheide konkrete Hoffnung und die absolute Hoffnung. Konkrete Hoffnung, dass ich die Prüfung schaffe, dass ich gesund werde, die können auch enttäuscht werden. Aber es gibt eine absolute Hoffnung, dass ich ein hoffender Mensch bin. Und diese Hoffnung ist gleichsam lebensnotwendig. Die Lateiner sagen, dum spiro, spero, solange ich atme, hoffe ich. Also ohne Hoffnung kann der Mensch gleichsam gar nicht leben. Und was gibt mir Hoffnung? Die Hoffnung, dass ich die Wirklichkeit anschaue, wie sie ist, nicht mit einer rosa-roten Brille anschaue und trotzdem vertraue, dass durch alle Brüche auch etwas Neues aufbrechen kann, und dass im Menschen trotzdem die Sehnsucht ist, gut zu sein, auch wenn wir heute viel Böses sehen und viel Destruktives sehen, dass im Grunde der Mensch sich danach sehnt, gut zu sein und nach etwas, was dem Leben Sinn gibt.
Jetzt bin ich da ähnlich wie Sie und glaube daran, dass wir hoffen müssen, fast schon, gerade jetzt. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, das ist naiv, das ist eine Selbstlüge. Wer hofft, der handelt nicht, der verlässt sich darauf, dass es morgen besser wird. Für viele ist ja sogar der Glaube Teil einer möglichen Selbstlüge, nämlich die überträgt dann den guten Zustand auf das Leben nach dem Tod, auf ein Jenseits, von dem wir letztlich doch nichts wissen. Was sagen Sie denn oder fühlen Sie überhaupt selber manchmal, dass Sie, also haben Sie noch Zweifel, ob diese Glaube an die Hoffnung in diesen Zeiten richtig ist? Haben Sie den selber noch? Spüren Sie selber noch einen Zweifel?
Gut, Zweifel an der Hoffnung spüre ich nicht, aber Zweifel natürlich an Gott, am Glauben, der gehört ja wesentlich dazu, um mich immer wieder neu zu vergewissern, was glaube ich, was trägt mich wirklich. Aber die Hoffnung, dass es irgendwie einen Sinn hat, das trägt mich einfach. Also meine Mutter hat nach dem Krieg schon immer wieder gesagt, man darf nie die Hoffnung verlieren. Das ist, glaube ich, so eine innere Einstellung, die ich als Kind mitbekommen habe. Und dass Hoffen nur eine Ausflucht ist, also Hoffen führt zum Handeln. Also wenn ich hoffte, dann handle ich. Viele sind resigniert und sagen, es hat sowieso keinen Zweck, wir sind ohnmächtig. Manche meinen, es hat keinen Sinn mehr, Kinder zu bekommen. Das ist alles hoffnungslos. Aber diese Hoffnungslosigkeit, die führt ja eher nicht zum Handeln, sondern zur Resignation. Wenn ich Hoffnung habe, dann packe ich an. Auch wenn ich enttäuscht werde, fange ich wieder an. Ich lasse mich auch durch Enttäuschung nicht kleinkriegen. Also die Hoffnung ist schon eine Kraft, die auch die Welt verändern kann. Ernst Bloch hat ja als Atheist über die Hoffnung geschrieben, und er meint auch, wo Religion ist immer auch Hoffnung. Also die Hoffnung gehört wesentlich auch zum Religiösen, obwohl er selber nicht religiös war.
Je eindringlicher Sie von der Hoffnung sprechen, was mich natürlich anzieht, desto stärker wird aber auch meine Neugier, wo denn der intensivste Moment des Zweifelns für Sie war. Wenn Sie sagen, der Zweifel gehört zum Glauben, was waren denn ein bis zwei Situationen in Ihrem Leben, wo Sie wirklich in eine Glaubenskrise geraten sind und tiefe Zweifel empfunden haben, ob Sie die Haltung, die Sie jetzt so schön formuliert haben, wiederfinden können?
Gut, die Zweifel kommen natürlich im Gebet zum Beispiel. Kommt der Zweifel, ist das alles Selbstbetrug, wie der Feuerbach meint, eine Illusion, damit man es einigermaßen gut leben kann. Aber wenn ich diese Alternative, ist alles absurd, alles nur Selbstbetrug, beende denke, dann merke ich, dann wird alles sinnlos. Und dann kommt nicht im Kopf, sondern tief so ein inneren Gefühl hoch, ich traue der Bibel, ich traue dem Glauben. Natürlich, für mich ist auch wichtig, an ein Leben nach dem Tod zu glauben. Es ist nicht eine Flucht vor der Realität, sondern da kann ich hier gelassen arbeiten. Ich muss nicht krampfhaft schauen, ich muss alles selber fertigbringen, sondern es hat Sinn. Aber natürlich kommen da auch Zweifel, wenn ich mir konkret vorstelle, wie soll ich das vorstellen? Ich traue den Bildern, aber ich weiß natürlich, dass die Realität jenseits aller Bilder ist. Und da ist natürlich schon mit Zweifel, wie kann man sich vorstellen, was kann ich wirklich glauben, worauf kann ich hoffen, weil ich weiß, unsere Vorstellungen sind nur ein Teil, die Wirklichkeit ist jenseits aller Vorstellungen.
Interessant finde ich aber, dass Sie einen Moment beschreiben, wenn Sie da lang gehen im Zweifel, dass Sie eine tiefe Sinnlosigkeit empfinden. Das heißt, wenn Sie an den Punkt kommen, wo Sie merken, eigentlich macht diese Art zu denken meinen Körper schwach, also ich verliere die Lebensenergie, die Vitalität, dann entscheiden, dann denken Sie, dann ist das irgendwie letztlich eine Botschaft, dass ich mich im Geist anders positionieren muss, dass ich eine Wirklichkeit im Kopf suchen muss, die mich ja mit Leben füllt und nicht mit dieser Kraftlosigkeit, Sinnlosigkeit. Ist das so ein Moment, den Sie bewusst spüren und dann sich immer wieder neu für den Glauben entscheiden? Und ist das was, was quasi jeder Einzelne auch praktizieren könnte? Ist das Glauben?
Klar, ich glaube, Glaube ist schon auch eine Entscheidung. Also viele sagen natürlich, ich kann nicht glauben, oder dann frage ich immer, was kannst du nicht glauben? Und dann merkt man einfach die alten Botschaften, die Bilder von Gott, die ihnen zu naiv erscheinen, die können sie nicht glauben, oder bestimmte Aussagen aus der Bibel. Aber Glauben heißt eben, was trägt mich wirklich? Und die Bibel muss man nicht wörtlich sehen, sondern das sind Bilder der Hoffnung für unser Leben. Und wie kann ich die eben so auslegen, dass ich spüre, die Bibel ist eine Lebenshilfe und nicht eben was ganz Fremdes. Und ich spüre in vielen Menschen zumindest die Hoffnung oder die Sehnsucht nach dem Glauben. Hm. Und ich sage dann immer, in der Sehnsucht nach Glaube ist schon ein Funke Glaube, und trau dem einfach. Und Glaube ist manchmal auch einfach ein Ausprobieren. Ich sage dann immer, lebe mal einen Tag lang mit dem Wort: Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Du musst gar nicht dran glauben. Aber wenn das stimmt, das Wort, geht's mir dann anders, lebe ich dann anders. Also wir leben ja auch immer von Voraussetzungen, von irgendwelchen Bildern, die uns in den Medien vor Augen geführt werden. Und wenn wir da so mal den Glauben als Alternative sehen, wenn das stimmt, wie geht's mir? Habe ich da eine Ahnung, dass das ein Getragensein bedeutet, dass ich dann innerlich freier werde, eben von diesem Druck, alles selber machen zu müssen.
Aber da sind wir einen ganz spannenden Punkt, finde ich, mit dem Glauben. Wir leben ja trotzdem in einer Gesellschaft, ich glaube, es gibt mehr Kirchenaustritte denn je. Der Glaube ist aber international natürlich, die Kirche auch sehr wichtig weiterhin. Und jetzt beschreiben Sie ein Beispiel, das finde ich großartig. Sie beschreiben, der Herr, wie heißt der Satz? Der Herr ist mein Hirte.
Nichts wird mir fehlen.
Nichts wird mir fehlen. Das ist ja ein Satz, eigentlich würde man sich den wirklich wünschen, als Satz, der einen durchs Leben trägt. Ich glaube, als ich jung war und in der Schule römisch-katholisch und Unterricht hatte, und natürlich waren das so Sätze, die ich als Kind auch sehr beruhigend fand, väterlich, so als wäre man nicht allein, wie Sie das beschreiben. Jetzt kommt man, wird erwachsen, merkt, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Als ich dann studiert habe, wurde das Thema Ich-AG gründen modern. Inzwischen wachsen Menschen auf mit, ich muss meine Karriere bauen als Influencer. Am besten schaffe ich meine Karriere und baue meine Follower auf und mache mein Leben. Also wir folgen doch gesellschaftlich gerade dem Gegenteil der Botschaft: Es gibt gar keinen Hirten, wenn du nicht der Hirte bist. Hat jetzt der Mensch die Freiheit zu merken, weil wenn wir nicht in dieser Leistungsgesellschaft rotieren im Hamsterrad, wir haben ja auch Armut, selbst in Deutschland gibt es viele arme Kinder, dann fallen die Menschen doch durch. Für manche ist doch dieser Satz dann eigentlich ein Grund für eine Glaubenskrise, denn am Ende ist der Herr doch nicht der Hirte und wir leben in einer Gesellschaft, die den Menschen ins Hamsterrad zwingt.
Klar, die Menschen kommen im Hamsterrad, aber nur, wenn sie mitmachen, wenn sie merken, ich muss auf der Karriereleiter hochklettern, ich muss mir meine eigene Karriere basteln oder wie auch immer.
Darf ich kurz einhaken? Das stimmt ja schon Beispiel nicht für alleinerziehende Mütter. Die müssen ja manchmal, die sind oft von Armut bedroht statistisch. Die wollen bestimmt keine Karriereleiter manchmal, weil sie es gar nicht organisieren können, sondern müssen sich um ihre Kinder kümmern, haben geringfügig bezahlte Arbeit. Die Mieten aber werden immer teurer. Also wie vermittle ich in so einer gesellschaftlichen Stimmung, dass der Herr mein Hirte ist? Also Karriere verstehe ich, da kann man sagen, du musst weniger rotieren, ist ja deine Entscheidung, dass du Erfolg haben möchtest in der Dimension, okay, da gehe ich mit. Aber das trifft ja auch viele Menschen gar nicht zu. Die können einfach nicht den normalen Alltag bewältigen, schon in einem Land wie Deutschland. Und über europäische Grenzen hinaus haben wir noch gar nicht geredet. Es interessiert mich schon, ich komme mit meiner Glaubenskrise zu Ihnen und sage, Pater Anselm, eigentlich wollte ich gläubig sein, aber ich gucke mich hier um und sehe, selbst in einem reichen Land wie Deutschland ist jedes fünfte Kind von Armut bedroht. Wir kommen eigentlich nicht raus aus denen, wir helfen den Menschen nicht, denen man faktisch helfen könnte. Wo ist denn jetzt der liebe Gott?
Gut, Gott ist nicht der, der alle Probleme löst, sondern ich spreche auch viel mit Menschen, die zu Kursen kommen, die sind in Not, auch in wirtschaftlicher Not. Alleinerziehende Menschen kenne ich, Mütter kenne ich. Viele, natürlich kann ich da keine frommen Sätze sagen, sondern erstmal schauen, was ist wirtschaftlich möglich, wo kann sie trotzdem zu Geld kommen. Aber und das andere ist eben, wie söhne ich mich aus, auch wenn ich jetzt nicht so viel Geld habe, sondern wenig, dann lege ich Wert auf die Beziehung zu den Kindern. Natürlich die Kinder jammern, weil sie kein Handy bekommen wie die anderen. Da eine innere Freiheit zu verkünden, wir definieren uns nicht von dem, sondern wir definieren uns von den Beziehungen, dass wir miteinander gut umgehen, dass das Geld und ja auch die äußere Situation nicht alles ist, dass man sich auch mit einfachen Dingen zufrieden geben kann. Das ist natürlich nicht so leicht, weil im Kloster geht es mir wirtschaftlich gut, da habe ich natürlich gut reden, aber trotzdem ist der Glaube da nicht ein Ausweichen. Und Gott ist nicht da, der jetzt einfach für mehr Geld sorgt, sondern der mir Kraft gibt, auch in schwierigen Situationen mich nicht aufzugeben. Und dann eben trotzdem auch ins Handeln komme. Ich darf nicht alles Gott zuschieben, der soll dafür sorgen. Aber wenn ich mich getragen fühle und diese Hoffnung habe, dass Gott mich nicht allein lässt, dann fange ich eben trotzdem etwas an und was ist für mich möglich?
Gab es so einen Moment in Ihrem Leben, wo Sie dachten, Sie schaffen es vielleicht nicht und dann hat Gott Ihnen Kraft gegeben?
Na, eigentlich war ich Gott sei Dank natürlich als Tellerrat, hatte ich natürlich auch wirtschaftliche Krisen zu bewältigen, aber da habe ich eigentlich schon immer die Hoffnung gehabt, irgendwann, es braucht einen langen Atem, irgendwann schafft man das schon, also, dass es total bergab gegangen ist und Gott, dass alles scheitert. Das war ich Gott sei Dank nie in der Situation.
Jetzt haben wir gerade über den Tod kurz gesprochen und aber auch über ökonomische Bedingungen. Da will ich nämlich unbedingt auch mit Ihnen reden, weil Sie da so ein gutes Händchen haben. Aber vielleicht will ich doch erst über den Tod sprechen, weil ja kürzlich erst der Papst gestorben ist. Da wüsste ich auch gerne, wie erlebt man das als Pater?
Gut, ich denke, für den Papst Franziskus war das ein schöner Tod. Der konnte an Ostern nochmal über den Petersplatz gehen und die Leute begrüßen. Natürlich sehr schwach, aber ich denke, Tod ist für mich Vollendung, dass ich in die einmalige Gestalt hineinwachse, der ich wirklich bin. Karl Rahner sagt, der Tod ist der Augenblick, wo wir absolut frei sind. Wenn die Seele sich vom Leib trennt, von der Philosophie her, kann man sagen, da kann sie ganz über sich verfügen, dass sie absolut frei. Unsere Freiheit hier ist ja immer auch beeinträchtigt durch unsere neurotischen Muster und durch unsere Erziehung und so weiter. Also für mich ist ein Tod, mich zu entscheiden für diesen liebenden Gott. Und ich habe die Hoffnung, dass die Menschen, wenn sie wirklich Gott begegnen, dass sie dann nicht um ihre Fehler kreisen, sondern sich angezogen fühlen von dieser Liebe und sich da hineinfallen lassen.
Angezogen von dieser Liebe. Wie fühlt sich das denn an, wenn man sich da hineinfallen lassen kann?
Gut, dass man geborgen ist und dass das, wo wir uns selber auch verurteilen, dass wir kleinkariert sind oder ängstlich sind oder empfindlich sind oder manchmal aggressiv sind, dass das einfach gleichsam wie wegfällt von einem oder gereinigt wird. Die Liebe reinigt uns von all den Fehlern und Schwächen. Das geht das auch in der Begegnung mit anderen Menschen. Je mehr ich jemandem nahe komme, desto mehr merke ich auch meine Fehler und Schwächen und spürt auch zugleich die Freundschaft, die Liebe des anderen reinigt. Dass ich darf trotzdem sein und die Hoffnung, dass das Kleinkarierte wegfällt von mir.
ich darf trotzdem sein. Das ist ein schöner Satz. Und ich habe das Gefühl, dass das aber gerade etwas ist, was vielen wirklich schwerfällt. Also wenn ich in den sozialen Medien bin, dann werden mir ständig so Selbstoptimierungskacheln eingespielt, was ich alles noch kann. Ich glaube, ich kenne niemanden, der nicht so einen verrückten, also Wortschatz hat von, wie sein Morgenritual auszusehen hat, wie sein Mittagsritual eins auszusehen hat. Es gibt jetzt ganze Kacheln, wie die Schlafhygiene sein muss, damit wir uns gut fühlen. Also ich frage mich aus Ihrer Sicht, sind diese Selbstoptimierung, Sie haben ja auch dazu Bücher geschrieben, deswegen interessiert mich, dass Sie beobachten das ja auch intensiv, weil die Menschen zu Ihnen kommen. Werden wir uns selbst je genug sein oder leben wir in einer Zeit, in der einfach maximal davon profitiert wird, dass wir Menschen uns selbst immer nicht genug sein werden und genau diese Liebe brauchen, von der Sie gerade erzählt haben, sei es die bedingungslose Liebe einer göttlichen Figur oder eines Menschen, den wir lieben, werden wir gerade sozusagen maximal ökonomisch ausgebeutet, weil wir mit unserer eigenen Unzulänglichkeit nicht umgehen können?
Ja, also diese Selbstoptimierung, die führt ja ständig zu Überforderung. Man ist nie zufrieden. Und ich habe eben geschrieben, wer bin ich? Wege zum Selbstwertung statt Selbstoptimierung. Für mich ist ja die Botschaft des Lukas-Evangelium, da sagt Jesus ja nach der Auferstehung, kommt doch her, berührt mich, ich bin ich selbst. Und das griechische Wort heißt eko eimi autos. Und autos ist für die stoische Philosophie das innere Heiligtum des Menschen, die unbezwingbare Burg, sagt Epiktet, zu der kein Mensch Zutritt hat, wo ich ganz ich selber bin, wo ich nicht beherrscht werde von den Erwartungen anderer, aber auch nicht von meinen eigenen Selbstvorwürfen. Ich müsste besser sein, ich bin nicht gut genug, sondern dieses wirklich zur Ruhe kommen, ich selbst sein. Das heißt nicht faul zu sein, aber wenn ich selbst bin, kann ich mich viel besser auf eine Beziehung einlassen, auf eine Begegnung. Wir erleben ja doch, dass wir in der Begegnung ständig schauen, wie mache ich eine gute Figur, wie zeige ich dem, dass ich intelligent bin, dass ich interessant bin. Oder in der Arbeit, wir brauchen viel zu viel Nebenenergie, um zu schauen, ist der Chef zufrieden, sehen die auch, wie viel ich tue. Wenn ich einfach ich selber bin, dann fließt das Leben, dann lasse ich mich ein auf die Beziehungen, dann lasse ich mich ein auf die Arbeit. Das ist für mich Freiheit, mich einlassen, auch mich hingeben an den Augenblick, in die Begegnung, in die Arbeit.
Aber es ist eine Freiheit, die sich im Moment immer weniger Menschen nehmen wissen oder die immer weniger Menschen finden können, weil wir sehr von vielen Seiten so konditioniert werden. Ich habe gerade mit Freude dieses Bild der Burg wieder gesehen, was ich schon, ich glaube Anfang, also vor Jahren im Studium, als ich das Sigge Jungbuch von Ihnen auch gelesen hatte, weil ich das so wichtig finde. Wir leben ja in einer Zeit, wo wir jetzt ganz selbstverständlich konditioniert werden, du musst Follower haben, also Menschen, die dir irgendwie folgen, ne? Menschen, die deine Sachen liken, die dir Herzchen geben. Es ist ja eigentlich das Gegenteil von diesem schönen Satz, den Sie sagten, von dem Druck, sich rechtfertigen zu müssen. Ist ja auch im Internet dann ein großes Thema. Wenn es einen Angriff gibt auf jemanden, nennen wir es Shitstorm oder egal wie eine Kritik, muss ja sofort jeder sich positionieren, ein Statement machen, irgendwie zeigen, ich habe jetzt alles durchdacht und kann euch doch die perfekte Positionierung benennen. Am Ende bin ich unangreifbar. Sind wir, wenn man das so betrachtet, eigentlich gerade doch durch unsere Vernetzung in den Moment gekommen, wo wir diese innere Burg gar nicht mehr haben, weil das Digitale so tief in unsere Köpfe und Bedürfnisse ist? Und ist es noch möglich, in den Moment zu kommen, wo ich sage, ich bin jetzt ich und rechtfertige mich nicht, ohne dabei aber selbstgerecht zu sein und auf alle anderen zu sagen, ihr seid mir egal?
Klar, es ist nicht einfach, was Sie erzählen, das ist natürlich die Realität, dass man sich wirklich versucht, selbst optimieren, gut darzustellen. Aber ich erlebe eben auch gerade viele junge Leute, die dann Angst haben, gerade Studenten, Angst haben, dass irgendjemand was ins Internet von einem stellt, eine Fotografie, wo man nicht so vorteilhaft aussieht. Also viele haben Angst auch vor diesen Bewertungen im Internet. Und da braucht's, ich denke, die Sehnsucht ist da. Ich mache oft auch nach dem Vortrag auch so ein Ritual, wo ich mich selber umarme und diesen heiligen Raum in mir spüre, wo ich eben frei bin von den Erwartungen der Menschen, wo ich heil und ganz bin, wo verletzende Worte nicht eindringen können, wo ich ganz ich selber bin und ganz ohne Schuldgefühle. Aber da merke ich, dass das den Leuten gut tut. Aber klar, das ist nicht die tägliche Realität. Da fühlt man sich doch dann bewertet von den anderen oder vergleicht sich mit anderen. Deswegen braucht es auch eine gute Askese, wie wir mit Internet, mit den neuen Medien umgehen. Die Medien haben einen Vorteil, aber ich benutze sie ja auch, aber sie haben auch eine Gefahr.
Hm. Interessant auch, weil Sie sagen, die Übung, heil und ganz zu sein und in Beziehung mit sich selbst zu gehen, als Bedingung auch für eine Ruhe. Und gleichzeitig muss man ja ausloten, wo bin ich dann sozusagen heil und ganz, aber bleib in der Beziehungsebene zu den anderen. Also was ist dann so das gute Maß zwischen anderen auch mal sagen, ist mir egal, wenn du mich kritisierst, oder offen zu bleiben und darauf einzugehen, wo finde ich denn da die Mitte?
Gut, für mich ist so dieses Bild, ich lasse mich im Gespräch zum Beispiel ein, emotional ein, aber ich zugleich spüre ich den heiligen Raum, da hat der andere keinen Zutritt. Dann habe ich eben keine Angst, ich werde zugeschüttet von den Problemen der anderen. Und ich war ja lang Zellerar und musste auch Sitzungen halten, die nicht immer so angenehm waren. Und die haben am Anfang sehr viel Energie gekostet, aber dann war das Bild für mich wichtig, ich lasse mich ein, muss mich nicht abschirmen oder mich verstecken hinter einer Maske, sondern ich bin offen, aber es gibt diesen Bereich, wo die Probleme keinen Zutritt haben. Also dieses Miteinander, das macht sogar erst richtig offen. Sonst habe ich Angst, ich muss mich nur abgrenzen, dann habe ich auch keine Beziehung. Nur mit Abgrenzen kann ich nicht lieben.
Und nur mit Beziehung habe ich vielleicht kein Ich, mit dem ich lieben kann. Also dass man irgendwo in dieser Mitte sich einbalanciert. Ja. Als ich mich das erste Mal mit Opfersein auseinandersetzte. Also wie gehen wir um mit schweren Verletzungen? Wann nehmen wir eine Opferidentität ein? Habe ich in vielen Büchern der Psychologie zum Beispiel auch Sätze gelesen wie die Würde des Opfers wurde verletzt oder die Würde des, als hätten sozusagen die Täter Opfern die Würde genommen. Und ich glaube zu erinnern, bei Ihnen damals erstmals etwas gelesen zu haben, was ich selbst damals auch dachte, dass ich dachte, ich weiß nicht, auch wenn das ein entwürdigendes von außen Akt wäre, ob irgendjemand einem Menschen durch egal welche Tat wirklich die Würde nehmen kann. Ob es nicht eigentlich zur menschlichen Würde gehört, dass egal was andere uns antun, nie wir als Opfer die Würde verlieren, sondern die Täter, wenn schon in ihrer Tat, wenn man so will. Und das wird jetzt für mich durch zum Beispiel Gisèle Pelicot, als sie sagte, die Schuld muss die Seite wechseln, war also ein Beispiel, wo ich dachte, auch da ist eine Frau und wehrt sich gegen diese Zuschreibung, dass man im Opfersein irgendwie so diese Würde verliert. Wie sehen Sie das denn? Also ich würde einfach gerne wissen, ob ich das richtig erinnere oder wie gehen Sie mit der Frage um, wie stehe ich als Opfer eigentlich da und wie kann ich selbst damit umgehen und wie kann ich vor anderen damit umgehen, ohne mich entwürdigt zu sehen, zu erleben oder darzustellen?
Gut, ich bin ja oft im Gespräch mit Opfern von sexuellem Missbrauch zum Beispiel. Das muss ich natürlich erstmal würdigen, den Schmerz und die. Aber dann sage ich, ja, diesen innersten Kern, den kann niemand verletzen. Der ist auch unbeschädigt selbst durch den sexuellen Missbrauch. Natürlich ist es nicht immer so einfach für die Menschen, das zu spüren. Aber und ein anderes Bild ist für mich das, was Hildegard von Bingen sagt, dass die Wunden in Perlen verwandeln werden, das ist die Kunst der Menschwerdung. Und wenn ich jemanden behandle oder wenn ich jemanden begleite, kann ich das nur in der Hoffnung, dass dieser Mensch auch mit der ganz schweren Verletzungen, dass er trotzdem eine wertvolle Lebensspur eingraben kann in diese Welt, dass die Wunden wirklich in Perlen verwandelt werden. Und das habe ich doch immer wieder auch erlebt, dass auch Menschen dann, eine Frau, die wirklich sexuell missbraucht worden ist vom Vater, die beim 80. Geburtstag sagt, ich war noch nie so im Frieden mit mir wie jetzt, weil sie gespürt hat, die Wunde ist hat sie sensibel gemacht für andere Menschen und viele haben ihr vertraut. Also das ist die Hoffnung. Verena Kast hat ja auch ein Buch geschrieben, Abschied von der Opferrolle. Wir werden Opfer und wir müssen die würdigen und die Täter dürfen nicht über ihr Opfer triumphieren. Das ist ein Grundgesetz der menschlichen Gerechtigkeit, wie Max Horkheimer das auch mal formuliert hat. Aber wenn ich selber Opfer geworden bin, einmal hilft der innerste Teil ist unverletzt. Also meine Würde kann niemand verletzen. Und ich muss auch Abschied nehmen von der Opferrolle, weil vom Opfer dann manchmal auch negative Energie ausgeht. Ein Freund von mir ist Therapeut und der meinte, er hat eine Kollegin im Team, die fühlt sich immer als Opfer und tyrannisiert dann das ganze Team damit. Also natürlich, ich muss das Opfer erstmal würdigen und mich einlassen. Und natürlich beim sexuellen Missbrauch sind die Kirche hat natürlich auch die Opfer nie richtig geachtet und hat sich nur um die Täter gekümmert. Das war natürlich eine tiefe Verletzung. Wir müssen die Opfer wirklich würdigen, aber dann auch zugleich helfen, wie kann ich aussteigen aus der Opferrolle.
Das ist ja natürlich, setzt es auch viel Kraft voraus, aber diesen Satz von Hildegard von Bingen, dieses bis eure durch Heilung eure Wunden zu Perlen werden, finde ich tatsächlich auch ein bisschen so einen fast übermenschlichen Gedanken, weil es natürlich sehr einfach ist, als Mensch zu sagen, ich wurde verletzt und das definiert mich. Also es verlangt ja auch ganz große innere Kraft. Finden Sie die dann durch den Glauben und wo finden die Menschen, die nicht glauben?
Gut, ich versuche natürlich auch erst von der psychologischen Seite zu sagen, ja, du bist verletzt worden, aber das macht dich auch sensibel. Oder oft sind es ja nicht jetzt die tiefen Verletzungen, aber das hat dich aufgebrochen. Du bist nicht oberflächlich, du lebst bewusster. Und ja, was ist deine Stärke? Vielleicht, in welchem Beruf kannst du deine Stärke dann einbringen? Also ich versuche erst schon von der menschlichen Ebene das anzusprechen, aber dann auch natürlich, deine innere Würde kann dir niemand nehmen und die dir bedingungslos angenommen sein von Gott und die eine Würde haben vor Gott. Das kann schon auch eine Hilfe sein.
Jetzt sind wir natürlich in einem großen Block, der auch mit der Kirche zu tun hat und auch eine Krise der Kirche in Deutschland sicherlich ist. Das ist der Umgang mit den Missbrauchsskandalen in der Kirche. Das geht schon viele Jahre. In den letzten Jahren wurde unter anderem auch in Christ und Welt von der Zeit sehr vieles aufgedeckt. Es gibt natürlich Menschen, denen es aus guten Gründen aber nicht gelingt, solche schrecklichen Erfahrungen in Perlen zu verwandeln. Und es ist gerade, glaube ich, extrem tragisch, dass in einer Institution, die ja Schutz und Hoffnung verspricht, so eine Schutzlosigkeit erfahren wird für Menschen. Das ist jetzt wirklich, also ich, wenn Leute zuhören, die das erlebt haben, denke ich, ich möchte sehr sensibel damit umgehen, aber ich möchte schon auch von Ihnen gerne mal hören. Sie haben sich ja entschieden, Sie sagen auch in einigen Interviews, trotz der Krise der Kirche, bleiben Sie in der Kirche, es lohnt sich in der Kirche zu bleiben. Aber ja, wie geht man als Gläubiger denn um mit Skandalen, wo es um die Schutzlosigkeit von Kindern geht?
Ja, ist natürlich schon eine groß ist auch ein Machtmissbrauch, weil der Priester war früher doch Vertrauensperson und wenn Kinder, die ihm vertraut haben, dann auf einmal missbraucht werden, ist es, da wird alles erschüttert. Also nicht nur die körperliche Verletzung, sondern auch die Würde, der Glaube. Wenn der fromm predigt, mich dann missbraucht, dann ist natürlich alles erschüttert. Die Gefühle, der Glaube, alles. Und natürlich muss man das auch die Wut gegenüber dem Glauben der Kirche ernst nehmen. Aber dann die Frage, wie gehe ich damit um? Gehe ich damit um, indem ich alles über Bord werfe? Oder was trägt mich dann trotzdem? Was macht mir meine Würde? Und natürlich kann ich dann auch glauben ohne Kirche, aber die Spiritualität ist auf jeden Fall schon eine Hilfe, damit trotzdem umzugehen, dass ich trotzdem spüre, ich habe Hoffnung, damit aus meinem Leben etwas machen zu können.
Das ist der Umgang des Opfers. Aber glauben Sie als Pater, als Teil der institutionellen Struktur, dass die Kirche selbst auch anders, vielleicht sogar besser umgehen könnte mit dieser Geschichte?
Natürlich. Also erstmal muss die Sache wirklich aufgedeckt werden und man muss sich wirklich um die Opfer kümmern und nicht nur um die Täter, so wie es leider in den 70er, 80er Jahren lange der Fall war. Und die Frage, wie kann die Kirche das vermeiden? Ich denke, da ist einmal die richtige Einstellung zur Sexualität. Also die wurde ja oft verdrängt, und wenn sie verdrängt wird, wird sie eben dann heimlich ausgelebt. Und die Gefahr, die natürlich jeder Beruf hat, der Jung spricht von archetypischen Bildern, und wenn ich mich damit identifiziere, ich bin der große Heiler, der große Helfer, dann bin ich blind für meine eigenen Bedürfnisse, die ich dann auslebe. Also es braucht eine große Demut auch derer, die Seelsorger, Seelsorgerinnen sind, dass man um die Gefahr weiß, dass Macht missbraucht werden kann, dass wir auch Macht missbrauchen, dass wir das Vertrauen missbrauchen. Und wir haben ja auch Bedürfnisse, und wir müssen uns mit unseren Bedürfnissen auch aussöhnen, aber die eben nicht ausleben, sondern achtsam damit umgehen.
Und juristische Folgen?
Gut, das, klar, der Missbrauch wird immer auch juristisch verfolgt, und das sind versucht jetzt die Kirche durchaus, das offen zu legen und die Konsequenzen zu ziehen.
Ja, aber es gibt natürlich auch Momente, wo sie das nicht versucht. Ich glaube, selbst der neue Papst, Leo XIV., hat als eine seiner Schatten, wenn Sie mit der Sprache C.G. Jungs sprechen wollen, mitgebracht, dass er auch einen Missbrauchsskandal eher gedeckt haben soll. Also es gibt ja auch da die Tendenz zu sagen, man schützt den Täter. Wie kommt man da raus?
Gut, natürlich ist, wir müssen natürlich auch unterscheiden, vor 30 Jahren war es in der Gesellschaft auch anders. Also ich denke, wir spüren ja in vielen Sportgemeinschaften und Sportvereinen, war es ja auch so. Und da übernimmt keiner die Verantwortung. Was da beim Papst war, das weiß ich nicht. Ich will auch nicht ständig grübeln. Jeder macht auch Fehler, und ich denke, man darf auch die Kirche nicht jeden Fehler so absolut nehmen. Es ist viel schief gelaufen, aber man muss dann auch vorsichtig sein. Man kann auch leicht, zum Beispiel, wenn mir jemand einen Vorwurf macht, man kann sich ja kaum wehren. Also man ist sofort öffentlich, wird sofort an Pranger gestellt. Das ist auch eine Gefahr, dass man schutzlos ist, allein indem man, es wird ja oft auch geben, Priester, geben Ordensmann, wird ja so ein Misstrauen entgegengebracht, der könnte ja auch Täter sein, und das ist ja auch nicht einfach.
Das glaube ich, aber wäre es vielleicht einfacher, wenn man als Kirche diese Schuld offensiver annehmen könnte? Also ist es denn für die Kirche möglicher, die eigene Fehlbarkeit anzuerkennen?
Klar, also ich denke, das geschieht ja auch. Also ich denke, fast jede Diözese hat jetzt so ein Missbrauch-Gutachten von unabhängigen Juristen erstellen lassen, oder es ist auf dem Weg. Also da geschieht viel. Das ist natürlich, wenn so ein Gutachten veröffentlicht wird, merkt man sich die ganzen Fehler der Vergangenheit. Aber ich denke, jetzt kann man doch vertrauen, dass die Kirche anders umgeht. Natürlich in der Vergangenheit, das ist klar, da hat man nicht an die Opfer gedacht, sondern nur, wie kann man die Täter schützen. Ne? Und das war ein großer, großer Fehler. Da sind viele natürlich sehr enttäuscht.
Ja, das ist ein großer Fehler. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir lernen, darüber zu reden, ohne in diese Ecken zu gehen, weil es muss ja irgendwie auch einen öffentlichen Raum und eine Sprache dafür geben. Ich glaube, dass es wichtig ist, gerade auch für die Kirche und die Krise, dass wir diese Räume öffnen, lernen und auch Heilung irgendwie möglich machen in diesen für alle schwierigen Themen, über die am meisten, glaube ich, viele schweigen wollen. Das ist ja auch das große Problem. Wie unangenehm, das merken ja auch wir beide, wie schwierig es ist, irgendwie darüber zu sprechen oder dem gerecht zu werden.
Klar, es ist nicht einfach. Und natürlich, ich begleite viele Opfer, und da spüre ich natürlich auch die Betroffenheit, auch manchmal auch die Wut, wie jemand Vertrauen zu missbrauchen konnte. Aber trotzdem versuche ich dann eben Hoffnung zu vermitteln, wie gehe ich damit um? Natürlich, die Kirche hat ihre Verantwortung, die muss damit anders umgehen als bisher. Aber ich denke, in den letzten Jahren ist durchaus da ein guter Wille entstanden.
Was würde unsere Gesellschaft denn fehlen? Wir haben jetzt die meisten Kirchenaustritte denn je. Was würde uns denn fehlen, wenn es diese Kirche nicht gäbe? Also wenn ich in die Kirchen nur als Gebäude ginge, wie in ein Museum, wenn es keine Pater gäbe wie Sie, die predigen, sondern Schauspieler würden das tun oder Schriftsteller oder begabte Redner. Was ist denn so aus Ihrer Sicht der große Zugewinn, dass wir eine solche Institution wie die Kirche haben, die international ist? Und gleichzeitig machen Sie ja so Punkte, wie man muss eigentlich anders über Sexualität reden. Ich wüsste auch gerne, ob Sie denken, man sollte über die Abschaffung des Zölibats mehr nachdenken. Wie progressiv ist denn diese Kirche, wenn wir sagen, bis heute gibt es keine Frau in ihrer Position? Wäre das was, wo die Kirche sich öffnen sollte? Stört die Kirche? Also ich werfe jetzt mal wild mit allen möglichen Vorwürfen an die Kirche, Vorwürfe an die Kirche in dieses Gespräch und frage, was bringt sie uns denn, wo sie doch auch in manchem so ein bisschen wirkt wie so ein stehengebliebenes Zeitfenster?
Gut, allein, dass Gottesdienste gefeiert werden, gibt ja auch Hoffnung in einer Stadt, dass da nicht nur eben Partys gefeiert werden, sondern dass man sich einen Raum öffnet, wo man betet, wo man singt, wo man spürt, es gibt noch eine andere Realität. Die Welt ist nicht nur in der Hand der Mächtigen, sondern da ist auch Gott da. Also den Himmel offen halten über den Menschen. Oder wie Max Horkheimer sagt, die Kirchen haben die Aufgabe, die Sehnsucht nach dem ganz anderen wach zu halten. Und damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Humanisierung der Gesellschaft, weil die Gesellschaft aus sich heraus totalitäre Züge hat. Die möchte den gläsernen Bürger. Und da ist die Kirche, der Gottesdienst eigentlich ein Freiraum, wo man frei atmen kann, wo man in eine andere Welt hineingeht, nicht als Flucht vor der Welt, sondern wir brauchen in dieser Welt, die alles bestimmen will, Orte, wo eine andere Welt eintaucht, wo ich spüre, da geht's nicht um Geld, da geht's nicht um Macht, da geht's um Spiritualität, da geht's um das Geheimnis, das größer ist als ich selber. Und das wird auf jeden Fall fehlen, wenn die Kirche fehlen würde.
Aber glauben Sie nicht, dass Menschen das auch in anderen Einheiten finden, im Theater oder wenn sie ins Museum gehen und ein Bild sehen, das für sie eine Epiphanie auslöst? Oder also glauben Sie wirklich, dass die Kirche diesen Freiheitsraum heutzutage eröffnen kann allein? Oder was unterscheidet sie denn von den anderen Räumen, die uns an das andere erinnern, was das Leben auch sein kann?
Natürlich, alle Schönheit, die Musik, die Kunst erinnert uns auch etwas Größeres an die Kunst, aber auch da an die Schönheit. Und in der Schönheit ist da auch eine Spur Gottes. Gott ist ja das Urschöne, so sagt Platon. Natürlich aber trotzdem dieses Heilige. Kirche sind ja auch schön, aber die Kirche sind auch gebauter Glaube. Und was hat die Menschen dazu gebracht, so zu bauen, den Glauben auszudrücken? Und der Glaube will auch gelebt werden. Wir leben es im Kloster und zu uns kommen ganz viele Menschen, ganz viele Firmen möchten zu uns kommen. Auch die Ministerien in Berlin waren schon öfter da, weil sie spüren, wir brauchen eine andere Dimension, um in dieser Welt gut leben zu können. Da ist eine Sehnsucht da, eine Sehnsucht nach Spiritualität. Und ohne diese Spiritualität wird das Leben, ja, da gibt es dann nur noch Selbstoptimierung und sich vergleichen, aber kein Getragensein, kein mal ausruhen können, sich wahrgenommen fühlen, geliebt fühlen.
Das Heilige, das ist ja ein großes Wort. Wenn Sie von diesem Heiligen sprechen, dann klingt es doch so anziehend. Warum treten die Menschen dann so viel aus?
Gut, die Kirche hat natürlich früher erstmal sehr moralisiert und den Menschen ein schlechtes Gewissen gemacht. Das war nicht anziehend für die Menschen. Gut, viele erleben die Gottesdienste nicht so als etwas, was sie anspricht. Oder ist natürlich auch momentan so eine Tendenz, Geld zu sparen. Man hat nicht mehr die Bindung dafür. Oft ist es ja auch so, dass die Sehnsucht wieder später kommt. Sigurd Jung spricht ja davon, ab der Lebensmitte bleibt der lebendig, der zu sterben bereit ist, der also auch sich beschäftigt mit dem, was macht mein Leben eigentlich aus. Es gibt Zeiten, wo man einfach mit äußeren Dingen ganz gut leben kann, aber irgendwann kommt in jedem Leben auch die Frage nach dem Sinn. Und ich habe schon die Hoffnung, und ich erlebe auch viele Menschen, die dann wieder eintreten oder wieder auf zumindest einen spirituellen Weg gehen. Also es ist für mich nicht hoffnungslos, sondern vieles Äußere fällt weg, aber dieses Sinnstiften, das Heilige oder das Geheimnis, dass das Leben auch Gott ist ein Geheimnis, der Mensch ist ein Geheimnis und Gott ist eben ein Geheimnis, das größer ist und nach diesem Geheimnis sehnen sich ganz viele Menschen. Auch die, die jetzt nicht an Gott glauben, aber die glauben doch an etwas, was größer ist als sie selber.
Sie haben vorhin selbst vom Asyl gesprochen, vom Umgang mit Geflüchteten. Und auch da tut sich ja plötzlich ein gesellschaftlicher Konflikt auf, wo die Kirche wieder inmitten von allem steht, was ja zeigt, dass sie doch nicht so gestrig ist, wie dann viele manchmal gerne behaupten. Denn die Kirche ist ja letztlich ein Ort, an dem es so etwas wie das Kirchenasyl gibt, an dem eigentlich die Lehre Jesu Christi, die katholische Kirche zumindest jetzt mit Ihnen, vertreten würde. Und wir leben aber in Zeiten, wo wir einen Wahlkampf haben, in dem es einen Abschiebewettbewerb gab, in dem es darum geht, wie viele Menschen möglichst nicht hier Hilfe suchen, in der teilweise auch die Kirche unter Druck gerät, wenn Kirchenvertreter Menschen in Schutz nehmen, die queer sind oder Minderheiten, Geflüchtete, dann gibt es Kritik. Manche sagen sogar, die Kirche sei jetzt linksgrün versifft. Auch diese Kritik gibt es. Was ist denn die Kirche in diesem politischen Spektrum und ist das Kirchenasyl etwas, wozu sie das Recht hat in dieser Zeit? Es gibt ja viele, die auch sagen, warum sollte die Kirche da ein Sonderrecht haben? Wir haben da einfach ein Gesetz und auch das muss auch auf Kirchenboden gelten.
Gut, aber die Gesetze sind manchmal schon auch sehr hart und gehen an dem Schicksal der einzelnen Menschen vorbei. Und da die Kirche sorgt eben gerade für die Armen. Und Papst Franziskus hat es ja auch immer wieder betont, dass wir dafür eine Stimme erheben, für die keiner sonst eintritt. Und insofern hat die Kirche da das Recht. Wir haben auch Menschen im Kirchenasyl in unserer Abtei. Und das finden wir doch einen wichtigen Weg, den Menschen zu helfen. Natürlich müssen wir auch an Gesetze halten, aber die Gesetze sind manchmal auch, wir erleben es immer wieder, zu abstrakt und lassen den einzelnen Menschen einfach aus den Augen.
Pater Anselm, wir haben ja eine christlich-demokratische Union und gerade da wird ja im Moment oft gefordert, dass man sehr hart gegenüber Flüchtlingen ist, auch mit dem Argument, dass es ja sonst eine Partei weiter rechts außen gibt. Ich möchte jetzt auch gar nicht, dass Sie hier real und tagespolitisch argumentieren, weil die Kirche auch ein bisschen uns rausheben will und soll. Und doch interessiert mich das als Christ mit dem Thema Nächstenliebe, wenn Sie hören, dass eine Partei, die eigentlich per Definition christlich wäre, so spricht. Wie beobachten Sie das als Christ?
Gut, das tut mir natürlich auch weh und ich merke, wir müssen da vorsichtig sein, dass wir wirklich auch die christliche Partei wirklich christliche Werte vertritt. Natürlich ist die Realität immer nicht so einfach, die Ideale und die Realität in Einklang zu bringen, aber da hat die Kirche schon das Recht, auch die Stimme zu erheben für die Geflüchteten und für die Armen.
Empfinden Sie es als Risiko in unserer Zeit, die Stimme zu erheben in solchen Themen?
Natürlich, wir leben ja auch Politiker, die dafür eintreten, der Regierungspräsident, der da ermordet worden ist, oder viele Bürgermeister, die keine Lust mehr haben, weil sie angegriffen werden, wenn sie für die Flüchtlinge eintreten. Es ist heute leider dieses Unverständnis, man kann eine andere Meinung nicht gelten lassen, man muss sofort mit Gewalt oder entweder im Internet oder dann wirklich mit körperlicher Gewalt darauf reagieren, das ist schon bedenklicher.
Jetzt haben Sie aber gerade auch in unserem Gespräch doch die Stimme erhoben, leise, aber klar. Was gibt Ihnen da den Mut und die Hoffnung, das zu tun?
Gut, dass ich nicht angewiesen bin auf die Anerkennung der Masse, sondern dass ich meine Meinung sage und spüre, muss nicht alle annehmen, aber deswegen wäre für mich ein ganz wichtiges Thema für die Gesellschaft, dieser Grundsatz verstehen statt bewerten. Also auch, ich möchte auch dann die Politiker nicht so sagen, die sind gut, die sind schlecht, sondern immer fragen, warum denkt er so, warum ist er so und welche Angst steckt dahinter, welche Sorge steckt dahinter. Und wenn man über das steht, versucht, den Menschen zu verstehen, kann man vielleicht auch besser über die Sachprobleme sprechen. Also wenn ich nur sage, das ist richtig und das ist falsch, das ist oft zu kurzsichtig.
Das heißt, Sie meinen, durch Verstehen das zu überwinden, was wir gerade immer als Lager und als Spaltung der Gesellschaft, ja, einfach mal neugieriger zu sein, auch wenn wir den anderen überhaupt nicht verstehen. Und wo ist da aber die Grenze? Also wenn ich mit jemandem rede, der andere Menschen zutiefst missachtet, dann die Bühne mit Ihnen nutzt, um diese Missachtung der anderen zu äußern vor Publikum, wie gehen Sie denn damit um?
Ja, das ist schon wichtig. Also verstehen heißt nicht Einverständnis, sondern auch klar Grenzen sehen und sagen, das Verhalten, ich versuche zwar den Einzelnen zu verstehen, aber das Verhalten verstehe ich nicht. Da kann ich nicht damit einverstanden sein.
Herr Grün, jetzt interessiert mich noch was ganz anderes und wenig spirituell, sondern tatsächlich sehr handfest und monetär. Münzen zum Beispiel. Sie haben Betriebswirtschaft studiert, glaube ich. Sie sind Betriebswirt und Sie sind sehr gut mit ökonomischen Grundsatzfragen, so nenne ich es mal. Und wir sind ja in Zeiten einer Krise. Also die Republik muss sparen, Städte müssen sparen. Deutschland, ein Land in der Krise, in dem alle nicht mehr wissen, wo wird gespart, an welchen Projekten, wo werden die Werte gespart. Wenn Sie jetzt sozusagen mal Ihre ökonomischen Kenntnisse, ich meine, Sie sind Autor zahlreicher Bücher, Sie schreiben unglaublich viele Bücher, Sie sind spiritueller Natur, aber auch Bücher bringen Geld, Sie halten Ihre Abtei, glaube ich, gut am Laufen. Was kann man denn eigentlich von Ihnen lernen, wenn es darum geht, mit Geld umzugehen? Und ist das auch eine Frage, wo Gott mit reinspielt, oder ist das sozusagen Ihre völlig irdische Seite?
Gut, also mit Geld umgehen, es hat schon eine spirituelle Seite, dass ich nicht gierig bin, auch nicht ängstlich, sondern dass ich eine innere Freiheit habe und Geld dient den Menschen, das ist das Wichtigste. Und für mich ist eben wichtig, ich sage, führen heißt Leben wecken und nicht auf die Zahlen fixiert sind. Wenn wir auf die Zahlen fixiert sind, dann machen wir den Menschen davon abhängig. Wenn wir aber Leben wecken und Lust an der Arbeit, dann wird es auch finanziell gut sein. Und deswegen ist für mich wichtig, eben nicht nur zu jammern und sagen, wir müssen sparen, sondern wie können wir kreativer sein? In der Firma zum Beispiel hilft nicht zu sagen, wir müssen mehr arbeiten, sonst werden wir insolvent. Das finde ich eine schwache Lösung, sondern die Frage, wie können wir kreativer reagieren? Vermitteln wir mit dem, was wir tun, noch Hoffnung? Oder ist unser Produkt einfach veraltet, dass die Menschen nicht mehr wahrgenommen werden? Also es braucht viel Kreativität, neue Ideen. Und da setze ich ja auch auf die jungen Menschen, die neue Ideen haben und sich einfach nicht in die alten Systeme einordnen, sondern sagen, wie können wir neue Ideen entwickeln?
Jetzt neue Ideen sind ja gerade auch bei vielen jungen Männern im Netz Bitcoin. Würde Pater Anselm Grün Bitcoins kaufen?
Nein. Was ich nicht verstehe und was so Spekulation ist, das kaufe ich nicht.
Also sichere Anlagen ist Ihnen wichtig?
Nicht sichere, aber die, die ich verstehe.
Die Sie verstehen. Jetzt habe ich tatsächlich gelesen, dass der verstorbene Papst Franziskus aber mit Geld vielleicht gar nicht so gut war, denn er soll 2 Millionen Euro Schulden hinterlassen haben und er hat sehr harte Finanzreformen getroffen. Das heißt, es ist nicht überall bei den Kirchenmenschen so kreativ wie bei Ihnen. Was hätten Sie denn Franziskus geraten zu Lebzeiten? Hätten Sie sich gerne mal einladen lassen? Weil das ist ja was Ihnen liegt. Wie löst denn so eine Kirche ihre Geldprobleme, ohne dass sie hart einschneidend sind und in Milliardenschulden führen?
Gut, ich denke, der Franziskus hat ein Erbe bekommen, das undurchsichtig war. Die ganzen Finanzen des Vatikans waren ja sehr, sehr undurchsichtig und schon Benedikt hat versucht, das zu reformieren, Franziskus auch und hat auch einige Banker eingesetzt, aber die kamen dann nicht ganz durch die ganze den ganzen Sumpf, der da im Vatikan war, das dauert sicher eine Zeit, dass die Finanzen da, da musste nicht nur kreativ geantwortet werden, sondern musste auch manches wirklich geortet werden.
Ich will noch über die Sünde reden. Ich fand immer im Katholizismus tatsächlich das Phänomen der Beichte und der Sünde hochinteressant. Also, dass wir als Sünder gesehen werden, ist ja einmal schon eine Last, dass man so auf die Welt kommt. Aber andererseits ja auch eine unglaubliche Entlastung, weil man auf diesem ritualisierten Akt der Beichte und Vergebung die Sünde auch in sich bereinigen kann. Hat's der Katholik leichter zu sündigen?
Gut, natürlich war in den 50er Jahren, als ich klein war, wurde von Sünde sehr bedrohlich geredet und die Beichte war auch wie so ein Muss. Aber heute merkt man schon, also Zicke Jung und, verteidigt ja die Beichte durchaus. Wenn einer wirklich schuldig geworden ist, dann braucht er einen Menschen, mit dem er darüber reden kann. Und die Absolution auch durch ein Mitglied der menschlichen Gemeinschaft, damit er wieder gemeinschaftsfähig wird und Schuld, also wenn einer wirklich schuldig ist, man darf nicht nur die kleinen Sünden, die sind natürlich, die hat man oft hochstilisiert, aber es ist trotzdem gut, mal nicht nur über seine Stärken zu sprechen, sondern auch über das, wo ich nicht zufrieden bin und dann zu spüren, das Gute ist vergeben. Ich erlebe viele Menschen, die sich selber nicht vergeben können. Sobald sie einen Fehler machen, die können vielleicht sogar an die Vergebung von Gott glauben, aber sie können sich selber nicht vergeben. Und da ist die Beichte ja durchaus auch eine Hilfe, sagen, lass es begraben sein, das ist vorbei. Du kannst neu anfangen.
Du kannst neu anfangen. Das ist, finde ich, ein tröstlicher Satz irgendwie gerade in diesen Zeiten. Und gleichzeitig leben wir in Zeiten, wo sehr viele Menschen auch sehr lange Therapien machen, Therapien brauchen, um Neuanfänge zu finden. Was ist denn der Unterschied? Sie haben ja auch eine große Sympathie für C.G. Jung und psychologische und psychoanalytische Wege. Aber was ist der Unterschied einer theologisch-spirituellen Begleitung, wie man sie bei Ihnen finden kann, und einer psychotherapeutischen Weg?
Also erstens muss die spirituelle Begleitung durchaus auch was von therapeutischer Begleitung wissen, also von psychischen Strukturen, dass man nicht einfach nur alles in fromme Soße drüber schüttet. Aber die Erfahrung, bedingungslos angenommen zu sein, dass es eine andere Kraft gibt, eine andere Quelle gibt, heute spricht man viel von Resilienz, aber gerade die Spiritualität kann ja auch eine große Kraft sein, aus der ich schöpfen kann. Und einfach das Gefühl, du bist, auch wenn du sie selber nicht annehmen kannst, du bist bedingungslos angenommen. Also ein Psychologe, ein Pastoralpsychologe meint ja, viele Kinder erleben sich nur bedingterweise daseinsberechtigt, wenn du was leistest, wenn du pflegeleicht bist. Aber Taufe heißt eben bedingungslos geliebt zu sein. Und das ist, glaube ich, für jeden Menschen wichtig. Weil ich kenne so viele Menschen, die sich selber nicht annehmen können, weil sie nicht so gut sind, wie sie sein möchten. Und dann zu spüren, du bist angenommen, darfst sein. Und natürlich soll man nicht auf die Sünde fixiert sein. Und der Mensch ist nicht vom Wesen her Sünder, sondern aber er gerät immer wieder in Schuld. Und darüber spricht ja auch die Psychologie. Und auch die Psychologie hat ja viel mit Schuldgefühlen zu tun. Weil und viele Therapeuten merken, dass es eben für die Beichte durchaus ein heilsamer Ort war, wo die Menschen anders mit den Schuldgefühlen umgehen konnten.
Pater Anselm, was mich gerade doch sehr berührt, wir leben in Zeiten, in denen es so viele Schwierigkeiten gibt, global, ökonomisch, wie auch immer. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass das, was den Menschen am meisten zu schaffen macht, mit denen Sie sprechen, aber am Ende doch Sie selbst sind. Also die ganzen Angriffe, die wir innerlich mit unserem inneren Kritiker oder mit wem auch immer gegen uns selbst fahren, was Sie gerade sagten, wir vergeben uns selbst am schwersten, wir machen uns selbst die größten Vorwürfe, wir sind uns selbst nicht genug. Stimmt dieser Eindruck? Und wenn ja, wie kommt man da raus?
Ja, ich denke, dieser Eindruck stimmt. Und ja, wie kommt man da raus? Da ist eben die Kirche oder die Erfahrung der Vergebung die Erfahrung der Vergebung kann ich auch im Gottesdienst erfahren, aber manchmal eben auch in einem Gespräch, wo ich einmal alles mal aussprechen kann, was, wo ich selber nicht annehmen kann, wo selber nicht zufrieden ist mit sich selber und dann zu spüren, ja, es ist gut, es ist so. Weil die Botschaft der Bibel ist ja eigentlich befreien, zum Beispiel das Gleiche vom Unkraut im Weizen. Wir wollen nur perfekt sein, nur Weizen sein. Aber wie du sagst, ist ganz normal, du wirst immer auch Unkraut haben in dir. Du kannst es nur zurückschrauben, zurückschneiden, aber du kannst es nicht ausreißen mit der Wurzel. Das gibt ja auch eine Gelassenheit. Das eigentlich ist die biblische Botschaft, die Botschaft der Gelassenheit, der Hoffnung, der Zuversicht und nicht der Überforderung. Und was die Gesellschaft oft von Menschen erwartet, ist die Überforderung. Die neuen Medien, Selbstoptimierung, ständig überfordert. Und Psychologen sagen, das führt zum erschöpften Selbst. Ja, viele Menschen sind erschöpft vor lauter Selbstoptimierung.
Sind Sie denn je überfordert von den großen Forderungen, die Sie auch an sich selbst stellen? Bücher, ne, wirtschaftliche Leitung, Führungskräfte trainieren. Sie machen ja auch unglaublich viele Dinge. Sind Sie überfordert von sich selbst manchmal?
Ich fühle mich nie gestresst. Ich mache
das Sie fühlen sich nie gestresst.
Ja, weil es mir Spaß macht und eins nach dem anderen. Und ich bin kein Perfektionist. Ich muss mich nicht beweisen, sondern ich mache das einfach, was kommt.
Sie haben vorhin von dem Hirten gesprochen und dann gibt es doch noch das andere schöne Bild. Seht ihr die Tauben auf dem Feld? Sie können das bestimmt auswendig. Können Sie das?
Ja, die sorgt euch nicht morgen, schaut auf die Lilien des Feldes oder auf die Vögel des Himmels, die bekommen ihre Nahrung, ohne dass sie es dafür sorgen. Natürlich, diese Sorglosigkeit darf man nicht naiv sehen. Ich muss dafür der Reihe auch sorgen, dass die Abtei wirtschaftlich gut ist, aber trotzdem keine ängstliche Sorge. Also in der Bibel unterscheiden ja zwischen ängstlicher Sorge und Fürsorge. Fürsorge für sich selber, für andere Menschen, die ist was Gutes, aber dieses ängstliche, habe ich genug, bin ich gut genug, schaffe ich das Leben, diese ängstlichen Sorgen sollen wir lassen.
Wenn ich Ihnen jetzt, ich hoffe, einige sind dran geblieben bei all unseren großen Fragen des Glaubens und der Gesellschaft, wenn ich Ihnen jetzt sowas wie ein, im Radio gab es ja früher das Wort zum Sonntag, aber gar nicht so wörtlich zum Sonntag, aber wenn Sie zum Beispiel jetzt gesagt kriegen, Sie dürfen ja allen Zuhörerinnen noch etwas mitgeben, von denen Sie sich wünschen, dass Sie es bei sich haben nach unserem Gespräch, wenn ich Ihnen da sozusagen den letzten Satz gäbe, welcher wäre das?
Gut, ich wünsche Ihnen, dass Sie das Gefühl haben, mein Leben ist wichtig. Ich grabe mit meinem Leben auch eine Spur in diese Welt ein und die Spur ist auch für andere spürbar. Und ich möchte eine Spur der Hoffnung, der Zuversicht, der Milde und der Weite eingraben und nicht eine Spur der Verbitterung, der Enge.
Danke, dass Sie bei Freiheit Deluxe waren.
Gut, dann auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen, Dankeschön.
Bitte.
It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me.
Freiheit Deluxe mit Jagoda Marinic ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Alle 14 Tage unter anderem in der ARD Audiothek.